Hey und herzlich willkommen bei Career Now, unser Karriere-Podcast, der euch mitnimmt hinter die Kulissen der IT-Welt bei Valantik.
Wir sind Sarah und Sarah und wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Staffel wieder dabei seid. In jeder Folge sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen, die spannende Zukunftsthemen bei Valantik vorantreiben und uns Einblicke in ihre Karrierewege geben.
Schnappt euch eure Kopfhörer und macht es euch bequem. Los geht's! Hallo zusammen, wir nehmen heute wieder in unserem Mannheimer Office auf und mit mir hier im Raum sitzt zum einen Sarah. Hallo Sarah.
Hallo Sarah.
Und zum anderen unser heutiger Gast und das ist Sarina. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Wir sind schon sehr gespannt, heute ein bisschen was über deine Karriere und auch deine Rolle hier bei Valantik zu erfahren. Bevor wir da tiefer einsteigen, starten wir aber wieder mit unserem Ritual, mit unserer flotten Frage. Und ich habe hier schon mal eine gezogen und zwar lautet deine flotte Frage, liebe Sarina. Wenn dein Schreibtisch sprechen könnte, was würde er über dich erzählen?
Oha, was würde mein Schreibtisch über mich erzählen? Wahrscheinlich, dass ich doch durchaus öfter stehen dürfte. Also ich habe einen Stehschreibtisch, aber es wird selten als ein solcher genutzt. Und dass ich aufhören sollte, drauf zu kritzeln, würde gewiss mein Schreibtisch auch sagen. Das mache ich nämlich sehr, sehr gerne bei Telefonaten. Natürlich nutze ich auch Papier, aber das das drückt dann doch schon mal mehr durch als gewollt, genau. Das gefällt meinem Schreibtisch wahrscheinlich nicht so gut.
Sehr gute Antwort.
Ja, das hat mich gerade auch an die Schulzeit erinnert. Da haben wir zumindest bei mir in der Schule wirklich immer auf der Tischplatte gekritzelt. Ja. Sehr schön, Sarina. Danke für diese Antwort. Und ich würde vorschlagen, dann starten wir mal in deine Karriere rein. Ich habe ja schon gesagt, dass wir sehr gespannt sind, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie du beruflich gestartet bist und wie du dann letztlich auch bei Valantik gelandet bist. Von daher, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Karriere.
Sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle, wie ich zu Valantik gekommen bin, weil es fühlte sich für mich irgendwie schicksalhaft an. Also ich war damals bei meinem Arbeitgeber 11 Jahre bei meinem damaligen und habe einige Stationen im Unternehmen schon, alles was Customer Experience und Produktmanagement angeht, habe ich dort erleben dürfen, lernen dürfen. Dafür bin ich auch extrem dankbar. Aber es war dann, mein Geist schrie einfach nach einer Veränderung. Und ich wusste aber gar nicht so genau, wie diese Veränderung tatsächlich aussehen soll. Ich hatte spontan meinen Job damals aufgegeben und dann kam wirklich sehr, sehr zeitnah Valantik über LinkedIn auf mich zu. Deswegen bezeichne ich das so ein bisschen als schicksalhaft, weil das war so dann quasi der Weg, der mir aufgezeigt wurde in dem Augenblick. Und mir wurde damals ein Gespräch für eine Stelle angeboten eines E-Commerce-Consultants. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Stellenausschreibung gelesen habe, fühlte es sich noch nicht hundertprozentig nach der Veränderung an, die ich gefühlt gewollt hatte. Das war für mich, ja, ist ganz cool, aber noch nicht, ist das wirklich das, was du machen willst. Ich wollte aber das Gespräch trotzdem angehen, weil ich dachte, es schadet ja nicht zu üben und vielleicht kommt dabei auch was Cooles raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vom ersten Gespräch an hat mich Valantik überzeugt. Einfach die Menschen. Also ich durfte zuerst mit der HR-Abteilung sprechen und war schon begeistert von der Herzlichkeit und einfach von der Atmosphäre in dem Gespräch, sodass ich auch den nächsten Schritt gerne gehen wollte, und zwar dann mit den entsprechenden Fachteams auch zu sprechen. Und da war ich komplett überzeugt. Also die Stelle, die dort mir in der Fachabteilung beschrieben wurde, die hörte sich extrem cool an. Und das war bis jetzt auch so mein Karriereweg ist jetzt noch nicht so lang, aber das war die beste Entscheidung meines beruflichen Lebens bis jetzt, zu Valantik zu kommen. Ich habe sie nicht bereut und ich habe die Veränderung bekommen, die ich tatsächlich gesucht habe, ohne es zu wissen, dass ich genau das gesucht habe. War schon sehr, sehr cool.
Eine richtig schöne Geschichte. Ey. Und es freut mich auch, dass du so positive Erfahrungen schon im Bewerbungsprozess sammeln konntest. Da haben ja unsere Kolleginnen einen guten Job gemacht.
Ja, total, total. Sie haben mich sofort verzaubert.
Sehr schön. Ja.
Was mich interessieren würde, wo warst du denn, bevor du zu Valantik gekommen bist? Du meintest ja, du warst davor 11 Jahre bei deinem Arbeitgeber. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, warst du da noch nicht in der Beratungsbranche.
Genau, ich war noch nicht in der Beratungsbranche. Ich war bei einem Softwarehersteller, bei einem sehr großen, im Bereich Steuersoftware, Finanzsoftware, Bürosoftware. Habe dort als Customer Experience Trainee damals angefangen und dann nahm meine Laufbahn in Richtung Customer Experience auch dort ihren Lauf. Habe auch unterschiedliche Stationen bei dem Arbeitgeber aber absolvieren dürfen, durfte mich immer wieder weiterentwickeln, immer weiter challengen. Das war sehr, sehr toll. Die letzte Rolle, die ich dort hatte, war eines E-Commerce-Managers. Da habe ich den eigenen Shop von dem Unternehmen entwickeln dürfen, weiter begleiten dürfen und einen eigenen Software-Marktplatz aufbauen dürfen. Und das war sehr, sehr spannend, aber irgendwann war ich ausgelernt auf der Materie. Genau, das war kein Beratungsjob, auch wenn ich natürlich dort beratend auch für die Stakeholder tätig war. Aber es waren halt immer dieselben.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bei Valantik und in der Beratung jetzt die Veränderungen gefunden hast, die du auch gesucht hast. Wie sieht denn jetzt aktuell so dein Arbeitsalltag hier bei Valantik aus?
Sehr abwechslungsreich und zum Teil auch sehr wild. Also ich versuche natürlich meine Woche immer so gut es geht vorzuplanen. Ich habe natürlich meine Projekte, meine Kunden, die ich betreue. Es ist allerdings so, dass in der Beratung man natürlich auch flexibel bleiben muss. Also deswegen würde ich mal meinen Alltag so beschreiben, dass ich natürlich wahrscheinlich wie die 100% der Büroangestellten in Deutschland meinen Tag damit starte, dass ich erstmal in die Kommunikationskanäle schaue. Ich schaue, was in den E-Mails passiert ist, was in den Chats passiert ist und ob es notwendig ist, meine Planung halt zu adjustieren auf die Belange, die jetzt natürlich aktuell auf dem Tisch liegen. Dann sieht ein Großteil meiner Tage so aus, dass ich sie mit dem Kunden verbringe, in Gesprächen, Anforderungsaufnahme, über die Zielsetzung spreche oder bereits erarbeitete Lösungsansätze mit dem Kunden challenge. Andere Tage sehen wiederum so aus, dass ich mich in Deskwork vertiefe und quasi diese Lösungsansätze für den Kunden auch erarbeite. Ich bin auch Teamlead für ein kleines CX-Team und da sind natürlich auch viele Tage, auch, die ich quasi im Sparring mit meinen Teammitgliedern verbringe, um sie dort auch natürlich in ihren Projekten weiter zu beflügeln. Genau. Zum Ende letzten Jahres haben wir bei der Valantik eine Community of Praxis-Initiative gegründet, in der unterschiedliche Fachbereiche sich gemeinsam weiterentwickeln können. Also es ist quasi eine interne Weiterbildungsinitiative, in der man Peer-Coaching macht und verschiedene Cases miteinander challenged und erarbeitet. Und da gibt es auch natürlich eine für Consultants. Bin ich im Lead quasi und das ist natürlich auch, nimmt einen Teil meines Alltags mit ein. Sehr spannend, sehr wild, sehr abwechslungsreich. Also genau das, was ich als Veränderung gerne wollte.
Sehr schön.
Du hast sehr viel Kundenkontakt in deiner Rolle. Vielleicht kannst du so ein bisschen darauf eingehen, wie es für dich ist, jetzt mit den Kunden, weil du ja vorher nicht in der Beratung warst und quasi von der anderen Seite geschaut hast, wie es jetzt für dich ist, mit den Kunden im Austausch zu sein und was die so beschäftigt.
Mhm. Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich spannend. Also auch wenn ich in meinem vorherigen Job beratend tätig war, waren es ja immer die gleichen oder dieselben Stakeholder an der Stelle. Das heißt, man lernt die Person ja immer besser kennen, man kennt die Eigenart, man kennt die Vorlieben und dann kann man sich natürlich im Gespräch ja auch drauf einschießen. Das ist jetzt im wechselnden Kundenkontakt, war das etwas, was ich lernen durfte, mit unterschiedlichen Stakeholdern schnell auch eine Beziehung aufzubauen, auf der vertrauensvolle Arbeit dann auch tatsächlich getan werden kann. Das ist auch etwas, was mir extrem viel Spaß macht. Und natürlich ist das herausfordernd. Alle Menschen haben ihre Eigenarten, alle Menschen haben ihre Vorlieben und wir ticken anders und wir haben unterschiedliche Ziele. Und genau das ist das Spannende, herauszufinden, was bewegt meine Kunden und wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich sie so beraten, dass sie einen Mehrwert davon haben. Das finde ich sehr, sehr cool an der Arbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern.
Ja, was ist das denn, was deine Kunden bewegt? Was sind denn so Use Cases bei deinen Kunden, die dir begegnen?
Ja, das ist auch noch ein spannendes Feld, weshalb ich meinen Job so liebe. Das ist alles rund um Schaffen von Mehrwerten für ihre eigenen Kunden, also alles rund um Customer Experience. Dabei geht es natürlich nicht nur um die Customer Journey, die ihre Kunden quasi nah erleben, sondern auch um darunterliegende Prozesse. Also alles, was die Technik, die Organisation, alles, was notwendig ist, um diese Customer-Facing, Customer-Journey quasi zu unterstützen. Und das ist natürlich, AI ist gerade auch ein sehr, sehr großes Thema in diesem Feld. Zum einen, wie können wir Effizienzvorteile in der Customer-Journey schaffen, also in der Gestaltung dieser Customer-Journey, in den internen Prozessen, wo können wir Sachen automatisieren, damit die Kunden auch schneller zu ihrem Mehrwert kommen. Und natürlich die zweite große Frage, wie können wir mit Hilfe von AI aber auch effektiver werden? Wie können wir wachsen? Also immer diese zwei Perspektiven auszuloten, müssen wir vielleicht erst effizient werden, damit wir wachsen können? Oder können wir beides gemeinsam gestalten mit Hilfe von AI? Das sind so spannende Felder gerade, die meine Kunden und mich dann natürlich mit meinen Kunden gemeinsam bewegen, wo wir versuchen, sehr, sehr gute Lösungsansätze für die Kunden zu finden.
Kannst du vielleicht mal ein konkretes Beispiel machen, wie so ein Lösungsansatz aussehen kann? Also vielleicht jetzt ohne den Kunden zu nennen, aber vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, wo du gerade dran arbeitest?
Ja klar, also vor kurzem haben wir einen Prozess abgeschlossen oder ein Projekt abgeschlossen, in dem es ging, interne Effizienzpotenziale zu heben. Gerade mit dem Hinblick, der Kunde wollte eigentlich gerne wachsen, aber die internen Prozesse erlaubten ihm dieses Wachstum nicht. Also die internen Prozesse hätten das Wachstum nicht ausgehalten. Deswegen mussten wir erst mit Hilfe von AI die internen Prozesse zum Teil automatisieren, damit eben dieses Wachstum möglich ist. Und das ist zum Beispiel ein Case, vor allem, was wir jetzt vermehrt sehen, im Kundensupport. Die Kundensupport-Kapazitäten unserer Kunden kommen oft an ihre Grenzen, weil die Mitarbeitenden dort häufig die gleichen Fragen der Kunden beantworten. Das sind gar nicht so komplexe Fragen. Das sind eigentlich Fragen, die sich Kunden zum Teil auch, wenn wir ehrlich sind, selbst auf der Webseite in FAQs hätten erarbeiten können. Aber das ist ja immer mit so einer zusätzlichen Hürde verbunden. Deswegen wird mal eben der Support angeschrieben. Und dort kann man zum Beispiel mit Hilfe von AI oder haben wir bei unserem Kunden mit Hilfe von AI sehr, sehr gute Effizienzpotenziale erzielt, indem zum Beispiel 80% der einfachen Kundenanfragen automatisiert beantwortet wurden. Es wird eine Datenbank angelegt, wo die ganzen Antworten der Kunden halt, die jemals verfasst wurden, reinkommen. Die AI analysiert, passt die Frage zu den Antworten, die schon mal gegeben wurden und dann erfolgt die Beantwortung automatisch. Das führt natürlich dazu, dass die Support-Mitarbeitenden sich auf wirklich komplexe Fälle konzentrieren können und diese schnell im Sinne des Kunden beantworten können. Man muss sich ja vorstellen, wenn der Fall komplexer ist, dann brennt es wahrscheinlich dem Kunden auch unter dem Nagel, seine Lösung jetzt zu bekommen. Wenn dieser Fall länger liegen bleibt, ist natürlich auch die Customer Experience dann nicht so gut. Ja. Deswegen gilt es halt eben, diese 0815-Fragen zu automatisieren, damit eben diese komplexen Fragen auch schnell in die Bearbeitung gehen können. Das haben wir jetzt letztens bei einem Kunden geschafft und das mit einem beachtlichen Ergebnis. Dort haben wir zum Beispiel auch 60% der Effizienz steigern können dadurch des Teams. Natürlich gibt es dann auch Kennzahlen zu, wie schnell wurden die Fragen beantwortet und so weiter. Aber das war zum Beispiel so ein Case, in dem wir geschafft haben, AI erfolgreich und zielgerichtet zu implementieren.
Ja, ist auf jeden Fall auch ein super Anwendungsfall für KI. Wir hatten ja in den letzten Folgen das Thema auch schon ein paar Mal. Da merkt man, dass das wirklich ein aktuelles Hype-Thema ist, das irgendwie jeden so ein bisschen auch tangiert im Berufs Alltag. Und da hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, dass es genau darum geht, diese lästigen oder repetitiven Aufgaben, was ja immer wiederkehrende Kundenanfragen letztendlich auch sind, dass man die eben auch gut durch KI erledigen kann.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Art der KI-Anwendung in Unternehmen. Wie gesagt, die andere ist Steigerung der Effektivität. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir unsere Kunden, und das machen wir natürlich auch, an die Hand nehmen und sagen, was ist der größte Hebel tatsächlich für euch jetzt mit Blick auf eure Situation, mit Blick auf eure Kennzahlen und mit Blick auf eure Capabilities, die ihr schon im technischen oder im organisatorischen Bereich mitbringt. Und das kann zum einen dieser Effizienzhebel sein. Das ist ganz viel, bei ganz vielen ist das quasi der erste Hebel, an dem man zieht. Wie gesagt, KI kann auch helfen zu wachsen und das ist auch ein Hebel, an dem wir ziehen dürfen. Und dafür ist so ein bisschen der strategische Rahmen extrem wichtig, zu wissen, wohin möchte der Kunde sich perspektivisch entwickeln, was ist seine strategische Zielsetzung. Und wir als Verlantik helfen ihm dann natürlich, diese strategische Zielsetzung mit möglichst wenig Ressourceneinsatz auch dann zu erreichen.
Ist es in der Regel so, dass der Kunde schon weiß, mit welchem Anliegen er auf dich zukommt? Oder bist du dann auch diejenige, die vielleicht den Kunden darauf stößt, dass das ein Punkt wäre, wo man ansetzen könnte?
Das ist tatsächlich teils, teils. Also es gibt Kunden, die wissen ziemlich genau, was sie möchten und haben auch neben dem klaren Ziel, haben sie auch schon einen Weg für sich identifiziert, dorthin zu gehen und die suchen quasi jetzt noch Beratung auf dem Weg dorthin. Und es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, wir haben ein Potpourri an Initiativen, die wir irgendwie für sinnvoll halten, aber wir schaffen es einfach nicht intern, das Ganze zu priorisieren, weil natürlich unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Ziele verfolgen, unterschiedliche Prioritäten setzen. Und dann gilt es natürlich an uns gemeinsam mit dem Kunden, eine Roadmap zu identifizieren, die dem gesamten Unternehmen hilft, nach vorne zu kommen. Weil was wir oft sehen, wenn die Kunden es nicht schaffen, für sich die Initiativen zu priorisieren, dass diese Initiativen erst gar nicht auf die Straße kommen. Weil so viele interne Diskussionen entstehen, so viele interne Hürden entstehen, das Ganze zu streamlinen, schafft oft eine Organisation nicht von innen. Das hat gar nicht damit zu tun, dass die Kompetenz fehlt, sondern oft ein neutraler Blick von außen, der dem Unternehmen hilft, die Sachen auch wirklich auf eine Roadmap zu legen. Das ist der häufigere Fall. Wir sehen weniger, dass der Kunde halt quasi ein Ziel hat und sagt, ich will das straightforward, ich weiß wohin, sondern mehr so, hilft mir erstmal, mich zu strukturieren. Und oft ist das, oder oft ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es passiert auch schon mal, dass der Kunde ein Ziel hat, aber wenn man dem Kunden über seine strategischen Zielsetzungen grundsätzlich mal spricht, man feststellt, dass das Ziel, was er anvisiert hat, vielleicht nicht initial den größten Hebel für ihn hätte. Und dann ist natürlich eine Kurskorrektur angebracht. Da unterstützen wir auch sehr, sehr gerne unsere Kunden, quasi wirklich die Initiativen mit dem größten Business Impact zu identifizieren.
Ja, ich denke, da bringt ihr natürlich dadurch, dass ihr schon auf unterschiedlichen Kundenprojekten wart und auch schon Einblick in unterschiedliche Unternehmen bekommen habt, natürlich auch nochmal eine ganz andere Expertise mit, wie man den Kunden dann letztendlich auch auf den richtigen Weg bringen kann. Und es ist ja auch schön, wenn die Kunden euch da dann auch vertrauen und ihr mit den Kunden gemeinsam den Weg geht. Du hast gerade schon zwei Aspekte geschildert, wo du Potenzial von AI siehst und wie sie den Kunden auch unterstützen kann bei der Effizienzsteigerung oder auch beim Wachstum. Jetzt mal in die andere Richtung gefragt, siehst du denn auch Gefahren im Hinblick auf das Thema KI?
Ja, es gibt durchaus viele Gefahren, die man sehen darf im Hinblick auf KI, wenn wir jetzt natürlich von den globalen Menschlichen jetzt mal absehen, dass sie die Weltherrschaft übernimmt und so weiter, sondern eher darauf schauen, welche Gefahren hat das Unternehmen mit dem Einsatz von KI oder welche Gefahren und Risiken entstehen für das Unternehmen, sagen wir es mal so, weil Gefahren kann man auch durchaus sehr, sehr gut vorbeugen, wenn man sie vorher betrachtet hat. Ist zum Beispiel das Thema Daten. Oft machen sich Unternehmen zu spät den Gedanken, dürfen wir bestimmte Daten überhaupt verwenden für ein KI-Training? Und da geht es gar nicht um KI-Modelle, die jetzt außerhalb liegen, sondern auch die vielleicht nur für das Unternehmen geschult werden. Nichtsdestotrotz braucht man einen Consent für bestimmte Daten, die man verwendet. Da vorher mal wirklich mit einem Partner zu sprechen, der eben diesen Überblick hat. Was müssen wir in Richtung Compliance beachten? Was müssen wir Richtung Compliance zu unseren Partnern, aber auch zu unseren Kunden beachten? Gibt es Risiken, dass KI uns vielleicht nicht das liefert, was wir gerne hätten? Weil KI natürlich auch nur ein Tool ist und die Daten bestimmen die Qualität, die da rauskommt, zum einen. Zum anderen kann KI auch schon mal sich was ausdenken. Auch diese Fälle haben wir gedacht. Und je nachdem, in welchem Kontext ich die KI einsetze, müssen diese Risiken natürlich vorher betrachtet und bewertet werden, damit man auch eine Risikominimierungsstrategie einschlagen kann. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Ich sehe aktuell kein Risiko, wo ich sagen würde, da würde ich auf jeden Fall von einer KI abraten. Also es geht immer zu bewerten, wo ist der Mehrwert des Einsatzes. Auch KI ist auch kein Heilmittel für alle Probleme, die Unternehmen haben. Deswegen gilt es genau die Herausforderung zu betrachten. Ist das etwas, eignet sich eine KI zur Lösung? Passt das in die Strategie und in die Zielsetzung des Unternehmens, der KI-Einsatz dort? Welche Risiken entstehen? Wie können wir diese Risiken minimieren oder vielleicht sogar ausschalten? Da wird erst ein Schuh draus. Was ich leider oft noch mitbekomme aus dem Kundenumfeld, dass Unternehmen sehr oft in so einen Aktionismus verfallen, dass sie sagen, alle setzen KI ein, ich möchte auch KI einsetzen. Und sich gar nicht hinterfragen, was ist eigentlich das Ziel, was ich mit der KI erreichen möchte. Und sich gar nicht hinterfragen, hat es vielleicht Synergien im Unternehmen? Also da wird quasi ein Use Case rausgepickt und dann wird das verfolgt. Und zu hinterfragen, können wir das vielleicht größer denken? Also macht es vielleicht Sinn, eine Tool-Auswahl vorher zu machen, weil wir vielleicht im Unternehmen viel mehr Use Cases hätten, die wir über dieses Tool oder diesen Ansatz auch bedienen könnten. Und gerade da macht es halt Sinn mit, eben wie du das eben geschrieben hast, mit Unternehmen oder mit Dienstleistern zu sprechen, die Erfahrung Erfahrung aus unterschiedlichen Kundenprojekten mitbringen, weil das ist genau der Mehrwert für unsere Kunden. Wir haben schon sehr vieles gesehen. Wir sind schon viele Wege gegangen. Wir wissen schon, was funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert, wo wir drauf achten müssen. Und von diesen Mehrwerten einfach zu profitieren, das ist eigentlich eine enorm große Schatzkiste, in die Unternehmen reingreifen können, wenn sie so einen Partner an der Hand haben. Eigentlich ein Gewinn. Also es wurden Fehler für einen gemacht, die man selber nicht machen muss. Es wurden Erfolge verifiziert, quasi der Business Value von bestimmten Erfolgen wurde schon festgehalten. Also
ja, total. Man merkt auch, wie begeistert du von dem Thema bist und wie viel Spaß dir dein Job macht. Was macht dir am meisten Spaß?
Oh, was macht mir keinen Spaß? es ist tatsächlich so, ich liebe meinen Job sehr und ich liebe alle Facetten an meinem Job. Ich liebe die Abwechslung, ich liebe die stetige Weiterentwicklung. Auch ich lerne mit jedem Projekt, mit jedem neuen Kunden lerne ich extrem viel dazu. Ich entwickle mich immer weiter. In Beziehungen mit unterschiedlichen Menschen lernt man auch so viel für sich persönlich jetzt neben der fachlichen Weiterentwicklung. Deswegen, ich könnte dir das gar nicht beantworten, was ich jetzt sage. Ich liebe tatsächlich alles. Vielleicht nicht den Zeitdruck, der manchmal mit manchen Projekten halt einfach, die Welt dreht sich immer schneller, wir wollen Dinge immer schneller umsetzen. Natürlich ist es auch wichtig, aber das bringt natürlich auch gewissen Zeitdruck mit sich. Und das ist vielleicht etwas, was jetzt nicht so spaßig ist an der Arbeit oder gelegentlich stresst. Aber auch das ist etwas, wo ich auch viel lerne in diesen Situationen, wo ich auch über mich hinauswachse. Deswegen, alles sehr ziemlich.
Ist doch auch eine schöne Antwort. Also wir freuen uns auch, wenn dir alles Spaß macht. Und ich finde, also wenn man hier so in dem Podcast sitzt und sich das immer anhört, dann denkt man, ja, das will ich jetzt zukünftig auch machen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Und es ist doch schön, wenn wir damit vielleicht auch andere erreichen können, die noch nicht genau wissen, welche Richtung es gehen soll und die dann vielleicht merken, dass das spannend für sie klingt.
Ja, also wenn die Leute da draußen, die das jetzt die da den Podcast hören, Abwechslung lieben und Herausforderung lieben, ist das genau der richtige Job.
Sehr schön. Gute Message. Vielleicht können wir ja nochmal ganz weit zurückspulen und schauen, wie du da überhaupt hingekommen bist, wo du jetzt bist. Wie sah denn deine Ausbildung aus nach der Schule?
Ja, nach der Schule. wahrscheinlich war ich da auch ein typischer Teenager. Ich wusste nicht so ganz genau, in welche Richtung. Ich merke gerade, das zieht sich durch mein Leben. In welche Richtung ich genau gehen wollen würde. Und meine Schwester hat zum damaligen Zeitpunkt Medienplanung, Entwicklung und Beratung studiert und war sehr, sehr begeistert von diesem Studiengang. Das war so ein allgemeiner Medienstudiengang, bei dem es darum ging, rauszufinden, in welchen Medienbereich man dann später gehen möchte. Also das war wirklich vom Drehbuchschreiben bis Marketing und Management war alles dabei. Und im Hauptstudium durfte man dann seinen Schwerpunkt legen. Ich hatte kurz vorher überlegt, ob ich BWL studiere und da wurde mir ja herzlich von abgeraten aus dem Umfeld. Und deswegen habe ich tatsächlich diesen Medienstudiengang gewählt und habe mich dann aber mit dem Schwerpunkt Marketing und Management dann gut anfreunden können. Und das hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht, auch mit der Vertiefung Richtung E-Commerce.
Ja, das passt ja super.
Tatsächlich, das ist eine rote Linie.
Sehr schön.
Und du hattest ja schon erwähnt, dass du dann als Trainee auch im Bereich E-Commerce eingestiegen bist und dann auch erstmal viele Jahre Inhouse-Erfahrung mehr oder weniger gesammelt hast und dann den Schritt in die Beratung gegangen bist. Und ich finde das eine ganz schöne Abwechslung zu den letzten Folgen hier im Podcast. Weil unsere vorherigen Gäste sind wirklich direkt nach dem Studium in der Beratung eingestiegen, was natürlich auch super spannende Geschichten sind. Aber ich finde es ganz schön, jetzt auch mal eine andere Perspektive zu bekommen, dass man sagt, man hat erst was anderes kennengelernt und sich dann für den Weg in die Beratung entschieden. Ich weiß nicht, ob du diese Frage beantworten kannst, aber mich würde interessieren, ob du in den Jahren, die du jetzt schon bei Valantik bist, ein Erfolgserlebnis hattest. Irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Moment, das war so ein Erlebnis, das sticht irgendwie heraus.
Wow, zahlreiche eigentlich. Also wirklich jedes Projekt bringt seine eigenen Herausforderungen mit und wenn man die natürlich gemeistert hat, dann geht es mir so und bin ich besonders stolz auf mich, dass ich dadurch auch nochmal wachsen konnte. Und ein einprägsames Erlebnis hatte ich relativ jung in meiner Karriere und zwar zwar war ich in einem sehr herausfordernden Projekt unterwegs und es schien so, mir alles über den Kopf zu wachsen. Man kennt das ja, man hat unterschiedliche Stakeholder, die man managen muss, man hat die Timeline, man sieht so viele Abhängigkeit, warum das jetzt schief gehen kann. Und da habe ich mich zu sehr in diesem Mindset auch gefangen gehalten, dass ich eher gesehen habe, warum es nicht funktioniert hat und weniger die Perspektive der Selbstwirksamkeit, wie kann ich das jetzt eigentlich machen, dass es funktioniert. Und das, als ich mein Mindset da in die Richtung verändert habe und gesagt habe, das liegt in deiner Hand, du kannst jetzt die Herausforderung klein brechen und du kannst sie jetzt nacheinander mal anschauen und angehen und gucken, was ist wirklich kritisch, wo musst du vielleicht die Unterstützung holen, das Ganze doch noch umsetzen zu können und was kannst du vielleicht doch nach hinten schieben und was funktioniert doch besser als gedacht. Als ich dieses Projekt dann gemeistert habe, eben mit diesem neuen Mindset, das hat sich bei mir wirklich eingebrannt. Also das war zum einen ein Erfolgserlebnis, weil es dann gut gegangen ist und alles so funktioniert hat, wie es sollte, und zum anderen, weil das in mir so viel verändert hat in Richtung, ich habe es in der Hand, ich kann meine Projekte steuern und ich kann Herausforderungen runterbrechen und sie nacheinander lösen und die Welt geht nicht unter. Das hat mich nochmal in meinem Werdegang doch sehr beflügelt. Und in diesem Stile zieht sich das eigentlich sofort in meiner Karriere. Also ich finde, die ganzen Projekte, auch wenn sie oft ähnliche Zielsetzungen haben, sind sie so unterschiedlich, weil die Kunden bringen eigene Situationen mit, eigene Herausforderungen, die nicht miteinander vergleichbar sind. Und dieses Konzept mit, nimmt ihr lieber eine Stunde Zeit, bricht das Ganze runter, das hat sich bei mir bewährt und durchgezogen. Und das ist wirklich die beste investierte eine Stunde, das mal runterzubrechen in dem ganzen Projekt, als irgendwie durchzudrehen und in Panik zu verfallen und alle anderen mitzuziehen.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Thema ist, was du wahrscheinlich an dein Team jetzt weitergeben kannst. Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Einblicke geben, wie du das Thema Führung für dich handelst und was dir da vielleicht wichtig ist in deiner Rolle?
Auf jeden Fall. Auch eines meiner Lieblingsthemen. Ich muss sagen, ich habe ein Team, das darf man als Geschenk betrachten. Also meine Teammitglieder sind super. Sie sind wirklich, sie übernehmen Verantwortung für ihre Projekte. Sie treiben Projekte selbstständig. Das heißt, also ich habe wirklich ein sehr dankbares Team und dass meine Führungsrolle darin besteht, mehr eine Mentorin zu sein und ein Sparringspartner, als dass ich sie jetzt wirklich, wie man das jetzt von Führung kennt, stark führen muss. Sie sind wirklich extrem selbstständig und sehr, sehr gut selbst organisiert und verfolgen selbst sehr ambitionierte Ziele. Ich bin unglaublich stolz auf sie und deswegen ist mein Führungsstil einfach, die Hand zu halten und Hilfe anzubieten und wenn sie mich brauchen, bin ich da. Genau, also es funktioniert sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr froh und sehr stolz auf Sie.
Wie schön. Ich hoffe, dein Team hört den Podcast auch an.
Das will ich mir aber gerade noch.
Weil das hört man doch sehr gerne als Team. Sehr schön.
Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem vorherigen Thema. Da hatten wir drüber gesprochen, dass dein Schritt in die Beratung ein bisschen anders verlief als bei unseren bisherigen Gästen, die ja direkt nach dem Studium eingestiegen sind. Und bei dir könnte man ja fast sagen, dass es eine Art Quereinstieg war von einer Inhouse-Rolle in die Beratung. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Schritt letztlich dann gewagt hast? Weil ich könnte mir vorstellen, dass für Leute aus einer Inhouse-Position vielleicht doch das ein oder andere Gerücht über die Beratungsbranche vielleicht im Kopf rumgeistert und man dann vielleicht auch ein paar Bedenken hat, diesen Schritt in die externe Beratung anzugehen.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich weniger Vorbehalte gegenüber einer Beratung hatte, sondern ich habe eher aufgeblickt auf diesen Berufszweig, habe mich darin selbst nie gesehen, weil irgendwie habe ich mir die Berater immer ja, im Anzug und cool und Abenteuer und Reisen und so habe ich mir die Beraterbranche vorgestellt. Ich sah mich einfach nicht darin, weil ich einfach nicht wie meiner Meinung nach wie eine typische Beraterin aussehe und auch nicht so klinge. Deswegen war das für mich, ja, ein cooler Job, aber wahrscheinlich eher nichts für mich. Dass mich Valantik damals angesprochen hat und ich auch die Nähe zum Fachteam dann auch hatte und tatsächlich erfahren habe, wie bei Valantik Beratung funktioniert, wie implementierungsnah wir dann auch in Projekten zum Teil sind, dass ich einfach Lust hatte, das auszuprobieren. Also ich dachte, gut, ich meine, mehr als scheitern kannst du nicht an dem Punkt. Du kannst was lernen für die Zukunft. Dass es so gut und erfolgreich sein wird, habe ich mir damals gar nicht ausgemalt. Aber ich finde es nach wie vor sehr, sehr cool, was wir machen, wie wir es machen, wie wir beraten. Und dass wir für den Kunden nicht nur abstrakte Konzepte malen, sondern ihm tatsächlich auch bei der Umsetzung und bei der Messung helfen. Das finde ich sehr, sehr cool.
Sehr schön. Begegnen dir hier dann viele Anzugträger?
Tatsächlich wenige. Und es darf auch natürlich jeder einen Anzug tragen, der gerne einen Anzug tragen möchte. Ich finde, das steht den meisten Menschen. Ich sah mich nur einfach nicht in einem.
Total verständlich. Ja. Ist auch schön, dass sich das ein bisschen aufgelockert hat oder bei uns zumindest nicht so ist, dass du dich nicht wohlfühlst. Genau, ja, ich denke, wir können so langsam zur Abschlussfrage kommen, die wir ja bei der zweiten Staffel etabliert haben. Und ich finde, das passt auch jetzt ganz gut zu dem eben Gesagten. Vielleicht hast du noch mal einen Tipp, liebe Sarina, an Menschen, die ihren Karriereweg im Bereich CX und AI, je nachdem, auf ein nächstes Level heben wollen.
Ja, natürlich neben der fachlichen Expertise, die extrem wichtig ist in diesen Bereichen, die beide sehr, sehr schnelllebig, da muss man einfach Trends kennen, Trends auch einschätzen können, Trends für seine Kunden bewerten können. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Der zweite ist Weiterbildung, auch persönlicher, also neben der Fachexpertise auch als Mensch sich weiterentwickeln, weil dieser Menschenfokus, den wir bei Valantik auch haben oder die Beratungsbranche grundsätzlich hat, ist extrem wichtig. Also deswegen ist die persönliche Entwicklung dort auch wichtig, die Kommunikations- und Konfliktstärken ausbauen. Und die dritte Säule, die auf jeden Fall dazu gehört, ist die Sichtbarkeit. Also das machen wir zum Beispiel Frauen auch noch viel zu wenig. Wir leisten oft hervorragende Arbeit, wir sprechen sehr wenig drüber. Und die Sichtbarkeit ist aber sehr, sehr wichtig, um weiterhin auf seiner Karriereleiter oder auf seinem Karriereweg, wie man das auch immer selbst sieht, voranzukommen. Weil nur wenn deine Arbeit auch tatsächlich sichtbar ist und der Mehrwert, den du schaffst, auch sichtbar ist, kannst du dich auch natürlich karrieremäßig weiterentwickeln.
Sehr schöner Tipp. Und du arbeitest ja auch gerade daran, indem du bei unserem Valantik Voices Programm mitmachst und auf LinkedIn sehr aktiv bist. Also für alle da draußen, die gerne mehr über Sarina und ihre Arbeit erfahren wollen, absoluter Tipp da, vielleicht auch mal auf Folgen zu klicken auf LinkedIn und die Beiträge zu lesen. Bisschen Werbung für dich.
Ja, danke
Sarina auf jeden Fall für das sehr, sehr coole Gespräch und dass du heute bei uns zu Gast im Career Now Podcast warst. Und genau.
Ich danke euch für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch. Schön, dass du da warst. Und dann wünschen wir dir noch einen schönen Nachmittag.
Und den Zuhörern auch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen. Wenn ihr mehr über die Karrieremöglichkeiten bei Valantik erfahren wollt, schaut gerne auf unserer Homepage bei LinkedIn oder Instagram vorbei.
Schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse und die Links findet ihr in den Shownotes.
Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.